Herzlich willkommen beim Buddha-Blog, dem Podcast rund um das Thema Buddhismus. Das Audioformat für Interessierte und solche, die sich von der Lehre des großen Lehrers angezogen fühlen. Geschichten, meditative Texte und Anleitungen zur Meditation einfach und verständlich erklärt von Shaolin Rainer, einem ehemaligen buddhistischen Mönch, der heute die Lehre Buddhas nach seinen persönlichen Vorstellungen vermittelt. Viel Spaß und eine kleine Erleuchtung beim Podcast.
Buddha-Blog Podcast Folge 94. Buddhismus im Alltag, Achtsamkeit im täglichen Leben. Hallo und willkommen bei Buddha-Blog, meinem Podcast mit Werten und mit tiefergehendem Inhalt. Ihr Kanal für buddhistische Themen, Achtsamkeit und Meditation. Ich bin Shaolin Rainer und ich freue mich sehr, dass Sie da sind. Bitte laden Sie sich auch meine App Buddha-Blog aus den Stores von Apple und Android. Viel Freude beim Podcast. Das Ende naht. Der Weltenbrand steht vor der Tür. Der Weltenbrand ist ein Begriff aus der nordisch-germanischen Mythologie. Die Katastrophen der Flammenriesen vernichten mit brennendem Schwert alles Leben. Money talks and bullshit walks, sagen die Engländer. Die Katastrophe lässt sich eben gut verkaufen. Morgen wird die Sonne wieder aufgehen, es wird Regen fallen, Menschen werden geboren, Menschen werden sterben. Stirb langsam, was für ein Blödsinn. Wir werden sterben, ja, wir wissen um diesen Zustand. Die Götterdämmerung ist das Dämmern der Götter. Der Sündenfall kam vor dem Fall, was ist Sünde? Wer hat Recht? Die Welt hat schon so oft gebrannt, Hitler, Stalin, Napoleon. Gläubiger verlangen Konsequenzen, Ungläubige stört das Bild der Vollendung. Andauernder Friede stört den Verkauf von Waffen, kolorierte Hochglanzprospekte zeigen den wahren Wert der Welt. Vaterland wird abgebrannt, wer bin ich, wo komme ich her? Jeden Tag kann der letzte Tag sein, aber kein Gastspiel wird lange genug dauern, um den bleibenden Eindruck zu hinterlassen. Der mehrteilige Zyklus der Dummheit erfreut die einfachen Geister. Die Gefangenschaft des Geistes in der pluralen Welt erzürnt die Hinterbliebenen. Das Publikum ist dankbar, Ovationen erheitern einfache Subjekte. Begeistert erheben sich die Gestörten von ihren Sesseln, setzen sich wieder in ihrer Einfachheit. In der Reihe 4c herrscht Freude. Mental Benachteiligte erfreuen sich in der Gruppe das wahre Leben. Die Titanic läuft auf den Eisberg, wir klatschen, rhythmisch, das Ende naht, hurra. Krieg in Farbe, Hunger im Fernsehen, wir doch nicht. Aus dem Spiel heraus ging wenig, starke 1 gegen 1 Situation, 1:0 Führung, Grüße aus der Heimat, kurz vor der Pause. In einer kranken Welt leben wir. Im Stadion sind alle enttäuscht nach der Niederlage. Das Wetter war auch schlecht. Wir müssen an uns glauben. Buddha gab uns den Schlüssel. Jeder Mensch kann diesem Weltenbrand mit einem Lächeln entfliehen. Die Kraft liegt in uns. Der griechische Philosoph Plato sagte, nur die Toten haben das Ende des Krieges gesehen. Er sagte auch, das Denken ist das Selbstgespräch der Seele. Achtsamkeit durch Judgment Detox. Schnell haben wir eine Meinung von Menschen, von Dingen. Schnell passt uns etwas nicht. Wir regen uns auf, schimpfen und beschimpfen. Aus dem Auto pöbeln, andere Menschen maßregeln. Der ist ja blöd, sie hat ja keine Ahnung. Du A, diese dumme S. Solche oder ähnliche Worte fallen den ganzen Tag lang. Irgendwo, irgendwie. Aber bringt die ganze Aufregung denn irgendeinen Vorteil? Wohl eher nicht. Natürlich verhalten sich andere Menschen nicht immer so, wie wir das gerne möchten. Und sofort haben wir ein Urteil parat. Wir liken oder disliken. Am Handy wird uns eine sofortige Beurteilung ganz leicht gemacht. fühlen wir uns dann besser, wenn wir unsere Bewertung geäußert haben? Ich jedenfalls nicht. Meist denke ich danach bei mir, was ich doch für ein Hornochse bin. Warum ich mir diese negative Energie aufgeladen habe, das ist mir im Nachhinein meist nicht mehr klar. Ich war dabei wohl zu sehr von meinen Emotionen getrieben, hatte nur egoistisch meinen Blickwinkel betrachtet, die Beweggründe der anderen nicht ausreichend gewürdigt. Kurzum, ich habe in meinem Denken die Achtsamkeit zu wenig einbezogen. Die Wahrnehmung ist immer subjektiv. Was soll man auch objektiv beurteilen? Ist es doch immer meine Meinung, mein Befinden, mein Verständnis einer Situation oder Begebenheit. Was wäre, wenn wir uns dieses Verhalten verkneifen? Wenn ich mir das Beurteilen von Menschen oder Situationen ersparen würde, ginge es mir dann vielleicht besser. Eine mentale Detox-Kur, Judgment Detox, das wäre genau das Richtige. Damit verbunden käme dann Mitgefühl für das Leiden der anderen Menschen in mein Leben und mehr Achtsamkeit würde mir generell gut zu Gesicht stehen, so wie dies einem jeden gut bekommt, der es auch zulässt, der sein Leben achtsam lebt. Nichts auf dieser Welt passiert ohne Grund. Nach Buddha steht alles bereits geschrieben, das Schicksal kommt, wie es kommen muss. Kann es daher sein, dass ich mit dem Menschen, über den ich mich gerade aufrege, Karma habe? Wenn mal wieder Ärger über Sie kommt, dann atmen Sie erst einmal tief durch. Denken Sie nach. Woher kommt genau jetzt dieses Gefühl? Bringt mir der ganze Ärger etwas? Ich habe mir fest vorgenommen, meine Reaktionen besser zu kontrollieren, keinen Ärger zuzulassen, auch an die anderen zu denken, an ihre Beweggründe, an ihre Situation. Ich will gelassener und damit glücklicher durch das Leben gehen. Ich habe Judgment Detox. Der Schweizer Psychiater Carl Gustav Jung sagte einmal, Denken ist schwer, darum urteilen die meisten. Nichts persönlich nehmen, wie man Dinge nicht mehr so persönlich nimmt. Und so ein besseres Leben führen kann. Warum passiert das gerade mir? Ich habe doch nur Pech. Alles hat sich gegen mich verschworen. Ich bin doch so ein armes Schaf. Ist das so? Nein. Genauso ist es nicht. Kein Mensch hat nur Pech oder Glück. Es gibt auch keine Verschwörungen gegen uns. Wer oder was sollte sich denn bitte verschwören? Und warum sollte es überhaupt der Fall sein? Obwohl wir als Buddhisten wissen, dass alles schon geschrieben steht, kann es helfen, wenn wir nicht alles so persönlich nehmen, sondern gelassen und in Ruhe durch das Schicksal gehen. Etwas zu wissen heißt nicht zwangsläufig, auch richtig zu handeln. Da gibt es bei jedem Menschen noch deutlich Luft nach oben. Um alles persönlich zu nehmen, dafür gibt es für einige Mitmenschen alle möglichen Ursachen. Die Götter haben sich verschworen. Ein schwaches Selbstbewusstsein, starke Emotionen, das Umfeld, die Gesundheit. Schnell sind wir mit Ausreden bei der Hand. Wichtig ist es aber zu verstehen, dass der Ursprung für das Persönlichnehmen in uns selbst liegt, nicht von außen kommt. Es ist nur ein Gefühl, das uns alles persönlich nehmen lässt. Den anderen Menschen passieren auch negative Dinge im Leben. Aber nicht jeder bezieht das Eintreten von negativen Umständen gleich auf sich. Die Frage ist, wie wir mit diesen Begebenheiten umgehen, sie weiter verarbeiten, ob wir sie persönlich nehmen. Es ist schließlich unsere eigene Entscheidung, ob wir etwas persönlich nehmen oder eben nicht. Niemand kann mich ohne meine Erlaubnis verletzen, sagte der große Mahatma Gandhi. Es gibt keine Verschwörung der Götter, nur wir selbst verschwören uns gegen uns selbst. Wenn wir etwas persönlich nehmen, sind wir selbst daran schuld. Alles, was uns im Leben passiert, stellt nach Buddha nur unser Schicksal dar. Alles kommt so, wie es kommen muss. Warum also etwas persönlich nehmen? Anstatt sich über eine Verschwörung gegen sich selbst Gedanken zu machen, können Sie sich in das Konzept der Erleuchtung einarbeiten. Was ist das Erwachen? Was meinte Buddha damit, als er sagte, das Leben ist nur ein Traum? Der britische Staatsmann Winston Churchill sagte einmal, persönlich bin ich immer bereit zu lernen obwohl ich nicht immer belehrt werden möchte. Buddhas Argument der Sinne. Von Buddha sind viele lehrreiche Geschichten und Reden überliefert, die meist später von seinem direkten Schüler Ananda weitergegeben wurden. Besonders interessant erscheint mir seine Erklärung, warum wir Menschen nur so schwer Erleuchtung finden können, wenn wir den Sinnesfreuden zu viel Beachtung schenken. Buddha besuchte mit einigen Anhängern die Mönche Ramaka und Bhikkhus in einer Einsiedelei. Die gelehrten Meister hießen Buddha und seine Begleiter willkommen, baten ihn, einige Worte zu sagen. Buddha fing an, von seiner Suche nach dem Nirvana zu erzählen, berichtete, wie er unter verschiedenen Meditationsmeistern versuchte, Erleuchtung zu erfahren, diese aber erst fand, als er endgültig gereinigt war. Erst als ich frei war vom Wunsch, etwas zu werden oder zu sein, erst als ich kein Verlangen und keine Neigung mehr verspürte, erst dann kam die Erleuchtung zu mir. Weiterhin führte er aus, die fünf Sinne können uns zwar Freude bringen, sie beschränken uns aber auch auf Nichtigkeiten, halten uns vom Nirvana ab. Unser Auge erblickt Formen, unser Ohr erfährt Geräusche, die Nase empfängt Gerüche, die Zunge Geschmäcker, die Haut Berührung. Diese Sinne sind unsere Fesseln, die es zu vermeiden gilt, denn diese Empfindungen sind nur von kurzer Dauer. Es ist unklug, nach den Dingen zu suchen, die Geburt, Alter, Krankheit und Tod unterliegen, die also zwangsläufig von Kummer überdeckt werden. In meiner Jugend habe ich auch nach diesen falschen Zielen gesucht. Durch meine Erleuchtung weiß ich aber, dass solche Umstände nicht zum Nirvana führen können, da sie mit immerwährendem Leid einhergehen. Was wollte Buddha den Zuhörern erklären? Aus der Tatsache, dass wir Menschen dem Verfall unterliegen, dass auf die Geburt ganz bestimmt Alter und Krankheit folgt und das Leben im Tod endet, aus dieser Gewissheit erfolgen Leid und Schmerz für uns. Nichts können wir halten oder behalten. Was heute uns gehört, kann schon morgen weg sein. Egal, ob es andere Menschen sind oder Dinge. Daraus folgt, dass nichts uns gehört. Es ist nicht unser Haus, nicht unsere Kinder, nicht unser Geld. Es sind die Menschen, die uns gerade begleiten, die Dinge, die wir gerade nutzen, aber sie gehören uns nicht. Die Sinnesfreuden sind nur von kurzer Dauer. Wenn wir uns zu sehr auf solche Freuden konzentrieren, dann brauchen wir immer mehr davon, mehr und mehr. Aber wirkliches Glück entstammt nicht aus kurzer Freude. Der französische Philosoph Voltaire sagte einmal, Sinnesfreuden ziehen vorbei und verschwinden in einem Augenblick. Aber die Freundschaft zwischen uns, das gegenseitige Vertrauen, die Freude unserer Herzen, die Verzückung unserer Seelen, diese Dinge vergehen nicht und können niemals zerstört werden. Ich werde dich lieben bis an mein Lebensende. Das Denken bringt uns um. Den lieben langen Tag sind wir am Denken, Gedanken folgt auf Gedanken, Sorgen folgen auf Sorgen. Ängste können uns regelrecht zerfressen. Die Evolution hat der Angst eine wichtige Aufgabe zugeteilt. In gefährlichen Situationen können Ängste unsere Handlungen steuern. Wir werden vorsichtiger. Angst bereitet uns auf Gefahren vor. Allerdings ist unsere Vorstellungskraft in der Lage, Gefahren zu visualisieren, die es gar nicht gibt, die hypothetisch sind. Unser Ego macht sich dabei selbstständig. Entwirft Fantasien, die so in Wirklichkeit niemals vorkommen werden. Wir müssen lernen, reale Bedrohungen von nicht realen Gefahren zu unterscheiden. In unserem Kopf unterscheiden wir wirkliche und hypothetische Gefahren kaum. Nicht nur, dass wir uns Glück oder Schrecken vorstellen können, nein, wir spüren diese Emotionen sogar. Unsere Gedanken haben ganz unglaubliche Kräfte. Das Denken an eine möglicherweise eintretende schlechte Gegebenheit kann schlechte Gefühle in uns auslösen. Die Evolution hat hier einen Fehler gemacht. Sorgen und Ängste machen die Lebenssituation nur schlimmer, wenn diese auf nicht realen Gefahren beruhen. Was ist real, was ist hypothetisch? Sind die Befürchtungen real? Bewahren sie uns vor einer Gefahr? Oder sind die Sorgen nur eingebildet? Nach der Lehre Buddhas kommt unser Leiden aus dem Denken, stammt von unserem Ego, das Menschen und Dinge halten will, einfach nicht loslassen kann. Wir können aber nichts halten, alles ist vergänglich, jeder Mensch, jedes Lebewesen und jedes Objekt werden zu Staub zerfallen. Darin liegt nach dem Lehrer aller Lehrer unser Leid begründet, im Wissen um die Vergänglichkeit. Nichts wird besser, wenn wir uns falsche Sorgen machen, die unechten Gefahren in unserem Denken hin und her wälzen. Wenn unsere Sorgen einer direkten, unmittelbaren Gefahr gelten, nur dann sind sie gut und wichtig. Wenn unser Denken aber einem Umstand gilt, der wahrscheinlich nicht eintreten wird, dann fallen diese Sorte von Gedanken in die Kategorie, die Buddha als leidvoll und damit als nutzlos eingereiht hat. Um aus diesen sinnlosen Denkmustern zu entfliehen, müssen wir unserem Denken ein neues Thema geben, mit dem sich unsere Gedanken dann beschäftigen können. Hier bietet es sich an, über die von Buddha vorgelebte Erleuchtung nachzusinnen, um so den nötigen Abstand zu fehlerhaften Denkmustern zu erreichen. Wollen Sie in Ihrem Leben etwas verändern? Die Philosophie Buddhas zeigt uns völlig andere Wege auf, die es wert sind, wenigstens einmal genauer betrachtet zu werden. Achten Sie genau auf Ihre Gedanken, verfolgen Sie diese zu Ihrem Ursprung zurück. Warum kommt genau dieser Gedanke jetzt in mir auf? Ist diese Überlegung real oder nur hypothetisch? Achtsamkeit im täglichen Leben fängt bei unseren Gedanken an, denn sie sind der Nukleus für all unser Tun. Sonst kann uns unser Denken im Sinne des Wortes umbringen. Der lutherische Theologe Bonhoeffer sagte einmal, man muss sich durch die kleinen Gedanken, die einen ärgern, immer wieder hindurchfinden zu den großen Gedanken, die einen stärken. Sich wegballern oder meditieren. Ballern bedeutet in seiner ursprünglichen Bedeutung lautes Knallen, zum Beispiel an Silvester. Ballerspiele sind sogenannte Actionspiele. Ballern gehen heißt heutzutage viel Alkohol und oder Drogen konsumieren. Sich wegballern ist ein Ausdruck für das gewollte Besoffensein. Salopp gesagt, sich absichtlich die Birne zusaufen, also Rausch trinken ohne Hemmschwelle. Geraume Zeit sind die Menschen rund um den Globus nun schon ins Schockstarre, haben wenig Ablenkung, leiden unter Langeweile. Interessanterweise befinden sich die Menschen allerdings in einer kollektiven Hysterie, die sich fatal auf die Gemüter schlägt. Egal welches Thema gerade medial aufbereitet wird, das pure Entsetzen macht sich in uns breit. Demonstrationen, Randale, Klima, Krieg, ich habe den Überblick verloren. Immer häufiger ertränken Menschen ihren Frust und Kummer, aber auch ihre endlose Langeweile in Alkohol und Drogen. Die Zukunftsaussichten sind dazu gerade noch miserabel. Jobs sind in Gefahr, die Existenz steht auf dem Spiel. Sich wegballern lässt zumindest kurzfristig die Angst verschwinden. Die Langeweile wird für einige Stunden unterbrochen. Aber auch für vernünftige Menschen sind es schwere Zeiten. Die schlechte Stimmung liegt wie Blei über uns. Der Griff zum Glas erscheint als Ausweg. Zugegebenermaßen ist es nicht leicht, dem einfachen Ausweg zu widerstehen. Eine Möglichkeit, diesem Nichts zu entkommen, ist es, mit dem Meditieren anzufangen. Auch für Nicht-Buddhisten ist es ein Vorteil, einmal mit dem inneren Ich in Verbindung zu kommen, sich selbst besser kennenzulernen. Zu diesem Zweck unterrichte ich jeden Sonntagmorgen um 10 Uhr im Park der Villa Berg in Stuttgart Meditation, egal bei welchem Wetter, egal mit welcher Laune. Diese Meditation ist übrigens auch online über Facebook zu empfangen. Was ist Meditation? Es ist in erster Linie eine spirituelle Praxis, die in sehr vielen Kulturen aus unterschiedlichen Gründen Anwendung findet. Buddhisten nutzen diese Praxis bei ihrer Reise zur Erleuchtung. Meditation kann aber auch ganz einfach nur zum Stressabbau oder zum Zur-Ruhe-Kommen ausgeübt werden. Auch ist das Meditieren eine Möglichkeit, der Langeweile zu entkommen. Anstatt sich wegzuballern, bringt uns die Technik einen neuen Lebensinhalt. Wie kann ich meditieren? Grundsätzlich ist es egal, ob Sie im Stehen, Sitzen oder Liegen üben. Wichtig ist, es ernsthaft zu versuchen. Achtsamkeit gegenüber uns und unserem Körper ist dabei das Zauberwort. Schieben Sie Gedanken und Zweifel weg, konzentrieren Sie sich achtsam auf Ihr Tun. Für den Anfang empfehle ich eine Atemübung, die viele auch zum besseren Einschlafen verwenden. Diese Meditation macht uns ruhig, lässt Stress, Sorgen und Ängste verschwinden, ist einfach gehalten und kann überall praktiziert werden. Diese Atemtechnik nennt sich 4-7-8. Sie atmen durch die Nase ein und zählen dabei bis 4. Jetzt halten Sie den Atem an und zählen dabei bis 7. Sie atmen durch die Nase aus und zählen dabei bis 8. Die Zunge liegt dabei hinter den Zähnen am Gaumen auf. Ob Sie schnell oder langsam zählen, sollten Sie Ihrem Atem anpassen lassen, sodass die Übung für Sie bequem verläuft, nicht erzwungen wird. Versuchen Sie diese Übung ca. 5 Minuten lang zu machen. Die Flucht in Alkohol und Drogen ist keine Lösung. Suchen Sie sich eine sinnvolle Beschäftigung. Der deutsche Schauspieler Heinz Rühmann sagte einmal, Sorgen ertrinken nicht in Alkohol, sie können schwimmen. Sag, was du denkst. Viele Menschen trauen sich nicht, ihre Meinung klar zu äußern. Der deutsche Komiker Karl Valentin sagte dazu, mögen hätte ich schon wollen, aber dürfen habe ich mich nicht getraut. Viele haben Angst vor Konsequenzen, formulieren deshalb ihre Ansichten nicht offen und ehrlich. Was denken die anderen nur von mir? Ecke ich mit meinem Standpunkt an? Warum behalten wir unsere Meinung für uns? Haben Sie schon einmal an sich selbst bemerkt, wie Sie Ihre Meinung nicht äußern, sondern lieber für sich behalten haben? Das ist aber falsch. Ihre Meinung ist Ihre Meinung. Sie haben ein Anrecht darauf, diese auch zu sagen. Natürlich im Rahmen von Anstand und Gesetzen, aber wenn Sie einen Standpunkt haben, dann müssen Sie auch dazu stehen. Meinungsverschiedenheiten gibt es immer. Selten sind zwei Menschen immer derselben Meinung. Das macht einen Diskurs und Dialog ja erst interessant. Eine Meinung zu haben und diese auch zu formulieren, macht uns allerdings angreifbar. Heute wird man schnell ausgegrenzt, wenn eine Meinung dem anderen nicht passt. Deshalb ist es wichtig, die Meinung geschickt auszudrücken, andere Menschen dabei nicht zu verletzen, Stil und Würde zu behalten, aber in der Sache fest zu bleiben. Buddhisten haben die Verpflichtung, die Dinge so zu beschreiben, wie sie meinen, dass sie sind. Was wahr ist, das darf man sagen. Buddha forderte von seinen Anhängern, dass diese an den Anfang die rechte Erkenntnis stellen, der rechte Entschluss folgen muss, was sich dann im rechten Reden und Handeln auswirkt. Der französische Schriftsteller Anatole France sagte dazu einmal, wenn 50 Millionen Menschen etwas Dummes sagen, bleibt es trotzdem eine Dummheit. Wenn Sie auf Menschen treffen, die Meinung von anderen nicht gelten lassen, sondern aggressiv darauf reagieren, dann haben Sie nichts zu bereuen. Der Fehler liegt nicht bei Ihnen. Wenn Sie die Dummheit von anderen aber einfach über sich ergehen lassen, dann bekleckern Sie sich nach der Lehre Buddhas, aber nicht mit Ruhm. Der deutsche Erfinder Robert Bosch sagte dazu, nur gegenseitiges Verständnis kann ein erträgliches Verhältnis schaffen. Dem, der aufrichtig seinen Standpunkt vertritt, muss auch Glauben geschenkt werden. Und der deutsche Bundeskanzler Konrad Adenauer sagte dazu, man braucht nicht immer denselben Standpunkt zu vertreten, denn niemand kann einen daran hindern, klüger zu werden. Selbst mit der Gefahr der Konfrontation sagen Sie, was Sie denken, höflich, aber bestimmt. Achtsamkeitsmeditation. Achtsam durch das Leben gehen, das ist der richtige Weg bei einer erfolgreichen Wahrnehmungsschulung. Achtsamkeitsmeditation ist eine Konzentrations- und Erfahrungstechnik, die in buddhistischen Klöstern seit Jahrtausenden gelehrt wird. Achtsamkeit bedeutet, sich dem jetzigen Augenblick ohne jede Wertung zuzuwenden, sich konzentriert, umsichtig, gründlich und genau den einzelnen Aufgaben des Alltags zuzuwenden. Achtsamkeit ist ein kraftvoller Weg zur besseren Selbsterkenntnis Man lebt gänzlich im Jetzt, nimmt Gedanken, Gefühle, Gerüche, Emotionen und das eigene Ich ganzheitlich wahr. Achtsamkeit, Meditation, Konzentration, Wahrnehmung, Mindfulness, diese Worte hört man immer öfter, die Begriffe liegen wieder im Trend. Doch was ist eine Achtsamkeitsmeditation? Generell ist zu sagen, dass eine solche Meditation nicht lange dauern muss, in unser normales Leben eingebaut werden kann. Zum Beispiel kann man sich völlig darauf konzentrieren, eine Tasse Tee achtsam zu trinken, den aromatischen Duft zu riechen, die heiße Tasse in den Händen zu fühlen. Oder man erspürt vollkommen gesammelt, wie der Atem ein- und ausströmt, die Luft sich im Körper verteilt und auch wieder entweicht, durch die Nase oder durch den Mund. Achten Sie auf Ihren Brustkorb, wie er sich hebt und senkt. Oder man erlebt präsent, behutsam und andachtsvoll, wie man zwischen den verschiedenen Abschnitten des Tages immer wieder eine Pause einbaut. Das Innehalten kann ebenfalls sehr meditativ sein. Eine gute Achtsamkeitsmeditation ist das bewusste und gesammelte Essen. Beim achtsamen Essen spüren Sie die Mahlzeit, bevor Sie den ersten Bissen gekostet haben. Wie sieht das Essen aus? Wie riecht es? Führen Sie mit Bedacht jede Gabel zum Mund. Kauen Sie mindestens 30 Mal, bis sich alles im Mund aufgelöst hat. Seit vielen Jahren esse ich bedacht und in Ruhe. Ich folge hier den Ernährungslehren des von mir verehrten Dr. F.X. Meyer. Wichtig dabei ist, die Aufmerksamkeit auf den ganzen Körper zu richten, als Ganzes wahrzunehmen. Denken Sie daran, nicht zu werten, sondern nur zu beobachten, achtsam und mit Absicht. Seien Sie dankbar für die Erlebnisse, Menschen und Dinge, die Ihren heutigen Tag begleitet haben. Achtsamkeitsmeditation bringt Kontrolle über die Vorgänge im und am Körper, fördert Vitalität und Gesundheit und führt zu emotionalem und seelischem Gleichgewicht. Der vitale Organismus von Menschen kann sich selbst heilen. Achtsamkeit ist dabei ein wichtiger Schritt. Und Achtsamkeit ist ein wichtiger Zwischenschritt auf der Reise zur Erleuchtung. Der Jesuitenpriester Antoni de Mello sagte einmal: Das Glück ist ein Schmetterling, sagte der Meister. Jage ihm nach und er entwischt dir. Setz dich hin und er lässt sich auf deinen Schultern nieder. Was soll ich also tun, um das Glück zu erlangen? Fragte der Schüler. Du könntest versuchen, dich ganz ruhig hinzusetzen, falls du es wagst. Hat Ihnen der Podcast gefallen? Danke, dass Sie Buddha-Blog hören. Ist Ihnen aufgefallen, dass hier keine Werbung läuft, dass Sie nicht mit Konsumbotschaften überhäuft werden? Bitte hinterlassen Sie mir eine Bewertung bei Google oder Apple Podcasts. Dankeschön. Thank you.